Meine Jugend ist hier vorne, ich bin so stolz. Ist nicht meine Jugend, ist Gottes Jugend, ne? Ist klar. Gott liebt dich. Ja, ja, du bist gemeint.
Ja.
Ich war jetzt ein paar Tage weg gewesen. Wir kommen doch mal drauf. Ich war ein paar Tage jetzt weg gewesen, da haben sich so pastorale Mitarbeiter getroffen. Und am Nachmittag war immer ein, zwei Stündchen Zeit und da konnte man Fußball spielen. Ja. Das hat mich immer herausgefordert und da war ich dabei. Und an einem Nachmittag, also ich tue es jetzt mal ein bisschen überspitzen, ja, kam da so ein Jungspund von Pastor her. Ja. Wir haben sogar da schön Fußball gespielt und hat gesagt, oh, wir sind so viele Leute, lasst uns doch drei Mannschaften bilden, ja. Und habe ich gedacht, ey, da müssen wir immer da draußen sitzen und so und dann schwitzt man und dann erkältet man sich und so. Und es hat mich richtig, und ich fand es einfach richtig blöd. Ja. Und der hat halt so eine riesen Klappe gehabt, ja, und der hat sich dann irgendwie durchgesetzt. Und was macht Peter?
Ich will nicht mehr mitspielen.
Ja, später habe ich gesagt, naja, das war jetzt so ein bisschen Kindergartenverhalten, ja. Und ich bin dann trotzdem vom Fußballfeld weggegangen, habe was anderes gemacht. Und dann habe ich mir später überlegt, was ist da eigentlich los? Wieso habe ich denn so komisch da reagiert? Wo ist denn die Liebe Christi in mir und die Geduld Christi? Römerbrief 5, Vers 5, da steht, die Liebe Gottes ist in meinem Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Ja, wo war sie denn in diesem Moment? Kennt ihr das?
Nein, ne?
Nein. Du reagierst immer ganz liebevoll, wenn du 23 Mal über den Schulranzen, die Schuhe und die Jacken deiner Kinder im engen Flur drüber steigst, obwohl du das schon 72 Mal gesagt hast, mindestens. Ganz liebevoll. Du reagierst ganz liebevoll, wenn ein Familienmitglied dich wieder mal irgendwie missverstanden hast und du schmeißt die Türen und schmolzt in deinem Zimmer. Du blökst irgendjemand in deiner Familie an, weil du total gestresst und frustriert von der Arbeit gekommen bist, weil wieder mal etwas daneben gelaufen ist. Du reagierst total liebevoll, wenn deine erzieherischen Methoden mit deinen Kindern mal wieder an deine Grenzen gestoßen sind. Oder vielleicht hast du einen Fehler gemacht und kannst dir das irgendwie nicht selber verzeihen. Kannst du ganz liebevoll auch mit dir selber umgehen. Vielleicht hat dich dein Partner wieder mal sanft auf deine Schwachstelle irgendwie hingewiesen. Kannst du total liebevoll reagieren, oder? Und dann kommt dann noch die fromme Selbstzerfleischung. Das war jetzt wieder total daneben. Und du willst Christ sein? Steht nicht in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Und daran werden sie alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Na toll. Und dann, wenn du nicht mal fähig bist, in so einer banalen Situation liebevoll zu reagieren, wie sollst du dann noch deine Feinde lieben? Die Frage ist, was passiert denn dann? Also, ich kann mir natürlich versuchen, jetzt irgendwie meine Unfähigkeit so hinzubiegen, dass es für mich passt. Bestenfalls findest du ja noch einen Schuldigen dafür. Das wäre ganz toll. Ist das eine gute Lösung? Nein. Keine gute Lösung. Oder ich bin total frustriert, krieg eine Glaubenskrise. Wo ist denn jetzt mein Jesus? Fall vielleicht in der Depression. Gute Lösung? Nein. Oder ich reiße mich jetzt zusammen und fange an, ja, jetzt strenge ich mich an und beim nächsten Mal, dann wird es ganz bestimmt nicht mehr passieren. Hört sich schon besser an, ne? Aber immer noch nein. Warum? Weil mit großer Wahrscheinlichkeit es dir einfach wieder passieren wird. Ich habe noch einen vierten Lösungsvorschlag. Ich halte einfach mal inne und frag mich, warum reagiere ich eigentlich so? Gibt es Tage oder Situationen, wo das verstärkt vorkommt? Und ihr könnt auch von der anderen Seite mal betrachten, könnt fragen, was ist das Besondere an Tage, wo du in ähnlichen Situationen kommst und dann doch liebevoll reagieren kannst? Kann es sein, dass es irgendwie etwas mit dem Zustand unseres Herzens zu tun hat? Wenn wir unter Druck geraten, stell euch mal so eine Plastikflasche vor, ne? Drücken wir zusammen, dann kommt raus, was drin ist. Ganz klar. Und mit unserem Herzen ist es ganz genauso. Deswegen sind auch Krisensituationen und Drucksituationen immer Zeiten der Wahrheit. Was ist denn da jetzt wirklich in uns? Und wenn wir in solchen Situationen dann stecken, erkennen wir, je nachdem, was dann herauskommt, ob da Liebe drin ist oder nicht. Und wenn Liebe drin ist, dann fällt es uns gar nicht schwer, liebevoll zu reagieren. Auch wenn jemand uns etwas Übles getan hat. Sprüche 10, Vers 12, da steht, Liebe deckt alle Vergehen zu. Hat was. Und das größte Beispiel hat uns immer noch Jesus gegeben. Verschunden, gefoltert und kurz vor dem Tod schafft er es noch, und ich glaube, das war von tiefem Herzen, dass er für seine Mörder betet. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kennst du diese Liebe? Diese Liebe wird beschrieben in 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Kennst du diese Liebe? Ich glaube, ich habe sie mal kennengelernt. Und zwar am 12. Januar 1992. Da war ich in meiner Studentenbude und ein Freund hat mich besucht. Und wir haben über Gott und die Welt philosophiert, mehr über Gott als über die Welt. Und er hat sich durch Gottes Geist irgendwie, er hat es irgendwie geschafft, dass ich mich bekehrt, dass ich mich zu Gott hingewendet habe. Und dann ist etwas passiert in meinem Leben, was ich so vorher noch nie gespürt habe. Da ist etwas irgendwie in mich hineingekommen und da war auf einmal so eine Liebe da. Da war, ich hatte da eine Vaterbegegnung, also ich habe immer so ein bisschen Vaterproblematik gehabt. Da begegnet mir der göttliche Vater und ich war so voller Liebe. Die nächsten 2 Tage war ich so immer 20 Zentimeter über Boden geschwebt, so von den Gefühlen her, so voll war ich, richtig verliebt. Cool. Wünschen wir uns das nicht alle? Und dann habe ich mir eine Bibel gekauft und dann habe ich in der Bibel da gelesen und es war überhaupt kein Ding, ich habe das gerne gemacht. Ich war voll begeistert. Doch was passiert, wenn denn diese Hochgefühle irgendwann mal nachlassen? Wenn der Alltag dann wieder so richtig einkehrt und die Begeisterung nachlässt. Auf einmal schleichen sich schon wieder so Verhaltensweisen ein, wo du gedacht hast, naja, die waren eigentlich schon weg. Und auf einmal sind wir wieder lieblos. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es dann noch schlimmer wird wie vorher. Was tun wir, wenn wir feststellen, dass wir scheinbar keine oder nur noch wenig Liebe in uns haben? Im Prinzip predige euch, ist euch gar nichts Neues. Aber ich glaube, manchmal müssen wir es einfach wieder tun. Wir können doch nur das weitergeben, was wir auch empfangen haben, oder? Wir können nur das weitergeben, was wir empfangen haben. Jesus hat mal gebetet. Und ich habe ihnen, und da bist auch du gemeint, und ich bin damit gemeint, deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Um Liebe weitergeben zu können, müssen wir Liebe empfangen. Jeder Mensch strebt nach 2 Dingen. Nach Bedeutung und nach Sicherheit. Und Jesus war auch Mensch. Und er hat genauso die Bestätigung von seinem Vater gebraucht, dass er geliebt war. Und die hat er bekommen. An seiner Taufe. Und eine Stimme kam aus den Himmeln und die Stimme hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. Und ich sage jetzt mal, erst als Jesus das wusste, dass es tief in seinem Herzen drin war, dann ist sein Dienst losgegangen. Was war sein nächster Weg? Er ist in die Wüste gegangen. Dort wurde er extrem angefochten. Und ich glaube, dass dieses Wort nachgeschrieben ist. Du bist mein geliebter Sohn. Er hat diese Gewissheit angenommen, geliebt zu sein. Und ich glaube, das gab ihm dann Kraft auch für seinen Dienst der Liebe. Liebe, die bis in den Tod ging. Johannes 15, Vers 13 steht, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Wir können erst liebevoll handeln, wenn wir uns der Liebe Gottes sicher sind. Oder anders ausgedrückt, wenn erst unser Liebestank, den jeder Mensch irgendwo in sich hat, gefüllt ist mit der göttlichen Liebe, können wir auch diese Liebe weitergeben. Wenn das stimmt, dann müssen wir uns die Frage stellen, was gibt denn uns diese Sicherheit? Wo bekommen wir denn diese Sicherheit? Oder anders gefragt, wie können wir denn unseren Tank füllen? Wie füllst du deinen Tank? Wie füllst du deinen Tank? Ich möchte, dass ihr einfach mal jetzt euch mit eurem Nachbarn 2-3 Minuten unterhaltet. Wie füllst du deinen Liebestank? Jetzt seid ihr ganz erschrocken, gell, ja? Zu hören, dass ihr Art und Weise habt, wie euer Liebestank aufgefüllt wird. Gott liebt dich. Gott liebt dich auch. Ja, dich auch. Ich weiß nicht, wie oft wir das hören können. Oh, ich bin sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft auf diesem Planeten. Ich bin geliebt. Wie oft müssen wir das hören, bis wir das wirklich glauben? Reicht es einmal? 10-mal? 100-mal? Müssen wir das täglich hören? Wir haben da auch einen gewissen Einfluss drauf. Ich glaube, dass wir das gar nicht oft genug hören können. Ich bin geliebt. Und ich glaube auch, dass Gott es uns immer wieder sagen möchte. Ich denke, er hat es einmal grundsätzlich getan, indem er seinen Sohn geschickt hat, hier auf diesem Planeten. Und er hat gesagt, so sehr habe ich dich geliebt, dass ich mein Allerliebstes gegeben habe. Seinen Sohn, Jesus Christus. Aber ich glaube, er lässt es nicht bei diesem einzelnen Akt. So vergleichbar wie bei einem Ehemann. Christian und Steffi sind heute da. Ich durfte sie trauen. Ich weiß nicht, was der Christian hat bestimmt kurz vor der Hochzeit gesagt, oh Steffi, ich hab dich total lieb. Cool. Aber was wäre gewesen, wenn in den nächsten Ehejahren er gesagt hätte, ja, muss ich ja jetzt nicht mehr machen. Ich hab's ja jetzt einmal gesagt und solange ich das nicht revidiere, bleibt es bestehen. Ich weiß nicht, wie Steffi sich da fühlen würde. Ich glaube, sie wäre schon so ein bisschen unzufrieden, ja. Und ich glaube auch, dass ihr das einfach nicht ausreicht. Wir brauchen frische Liebe. Und ihr habt euch vielleicht gefragt, warum ich hier diese zwei Sachen auf den Tisch gestellt habe. Das eine ist eine Konserve und das andere ist frisches Obst. Wir brauchen frische Erfahrungen der Liebe Gottes. Ich erzähle total gern von meiner Bekehrungsgeschichte, weil das so begeisternd war und das mich so emotional auch mitgenommen hat. Aber das ist eine Konserve. Ein paar Vitamine sind vielleicht noch drin. Haufen Zucker ist noch drin. Man verklärt vielleicht so ein bisschen noch was. Aber das ist eine Konserve. Und ich sag mal, ich weiß nicht, ernährungswissenschaftlich, wo ist denn Beate, die weiß bestimmt Bescheid. Also wenn man sich jetzt hier nur von Konserven ernähren würde, nicht gesund. Nicht gesund. Leute, wir brauchen frische Erfahrungen der Liebe Gottes. Wir brauchen, wie gesprochen, frisches Obst. Und wisst ihr was? Gott weiß das. Und ich glaube, dass es ihm nichts lieber ist, als wenn wir uns diese frischen Erfahrungen von ihm abholen. Ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen. Das hat jetzt ein Pastor erzählt. Und zwar dieser Pastor hat von Gott gehört, er soll einer bestimmten Frau aus der Gemeinde einen Blumenstrauß kaufen. Und Gott hat ihm noch gesagt, was er dieser Frau sagen sollte. Und zu ihr hingehen und ihr den Blumenstrauß überreichen und ihr diese Botschaft übergeben. Und er hat gesagt, nee, das ist mir zu komisch, das mache ich nicht. Und dann ist er zu seiner Frau gegangen, weil das ist ja auch eine prekäre Situation, es ist eine Singlefrau gewesen und so, ne? Kannst ja nicht einfach als Pastor damit einen Blumenstrauß kommen, ne? Dann hat er noch mit dem Ältesten gesprochen, oh, was soll ich denn machen? Und er hat sich nicht getraut. Und irgendwann hat er gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach. Ja. Dann hat er sich einen großen Blumenstrauß geholt. Ne? Ja, der war ja von Gott. Ja, also da kann man ja nicht lumpen. Ne? Großer Blumenstrauß. Und hat gesagt, heute ist der Tag. Ja. Und dann ist, es war ein Sonntag und er hat den Blumenstrauß dann in seinem Auto gelassen. Und dann ist was Besonderes passiert. Gerade an diesem Sonntag ist diese Frau wahrscheinlich so ähnlich wie ihr auch, vorne ans Kreuz gegangen und hat scheinbar gebetet. Hat sie dann später angesprochen, hat gesagt, du, ich habe da noch was für dich im Geschenk, kommst du damit auf den Parkplatz und das möchte ich dir gerne geben. Das haben sie dann auch getan und auf einmal bricht die Frau in Tränen aus, weil sie gesagt hat, Gott, ich habe es so lange gesagt. Melde dich doch. Und dann kommt sowas. Boah. Was für eine Liebeserklärung. Es muss nicht immer so spektakulär sein. Am Anfang meiner Zeit als Christ hat mir mal jemand gesagt, und es hat mich total berührt, wenn du, Peter, der einzige Mensch auf dieser Welt gewesen wärst, ich würde dich ans Kreuz gelangen. Das hat mein Herz berührt. Nicht die ganze Menschheit, für die Jesus gestorben ist, nein. Für dich persönlich, für mich persönlich. Und ich finde es so klasse, dass Gott sogar fehlbare Menschen benutzt, um seine Liebe zu zeigen. Und manchmal ist es nur eine Umarmung, habe ich auch schon erlebt. Boah, dass nicht irgendjemand mal einfach so in den Arm genommen hat. Ich habe gedacht, Gott umarmt mich jetzt, der himmlische Vater umarmt mich. Das brauchen wir manchmal. Ich werde geliebt. Es gibt aber auch Menschen, die sind vielleicht auf der Ebene überhaupt nicht ansprechbar. Aber Gott findet auch da andere Wege. Unsere Beziehung zu Jesus ist oft auch mit der Ehe zu vergleichen. Da wird so manches zur Gewohnheit. Die Glücksgefühle und das Verliebtsein der ersten Tage, irgendwann ist es vorbei. Was hilft dann? Boah, dann kramt man in den alten Sachen rum. Man holt die alten Liebesbriefe raus. Ich habe mal den ersten Brief von Mona mitgebracht. Also das war jetzt kein klassischer Liebesbrief in dem Sinn, ja. Aber es war was ganz Besonderes für mich. Der kam nämlich aus Japan. Aus Japan kam der. Und was ganz wichtig war, sie hat dann drunter geschrieben, deine Mona. Oh. Also wir waren, also das hat irgendwie mein Herz berührt, so muss ich ehrlich sagen, ja. Und wenn ich dann so einen alten Brief rauskrame, dann zaubert es ein Lächeln auf meine Lippen und es tut mir einfach gut. Und so die alten Gefühle kommen da immer wieder hoch. Gott hat uns auch ein Liebesbrief geschrieben. Guck mal, Gott hat ein Liebesbrief geschrieben. Wer will ein Liebesbrief von Gott? Gott hat einen Liebesbrief geschrieben. Die Bibel. Ich weiß nicht, ob die Bibel dir ein Lächeln auf deine Lippen zaubert, aber was auf jeden Fall ist, es bewegt die Herzen. Die Bibel, das sind Gottes Liebesbekundungen an uns selber. An dich und an mich. Und wenn es nicht so läuft, wie du denkst, vielleicht du über dich selber oder andere enttäuscht bist, dann hol dir doch mal den Liebesbrief raus. Hol dir doch mal die Bibel raus und fang einfach an zu lesen. Und die Bibel ist voller Liebesbotschaft. So sehr hat Gott den Martin geliebt, dass er sein Leben gegeben hat. Dass er auf diese Welt gekommen ist. Ich lese in der Bibel, dass ich diesen mächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, Abba nennen darf. Abba. Ich lese in der Bibel, dass Gott zu mir sagt, du bist mein Freund. Niemand kann dich trennen von meiner Liebe zu dir. Wir brauchen frische Erfahrungen der Liebe Gottes. Es gibt noch andere Wege, wie Gott seine Liebe uns zeigen kann. Manchmal ganz banale, triviale Sachen. Jetzt die Tage, ich hatte ein wundervolles Zimmer, wache ich auf und die Sonne strahlt mich an, durch den Balkon, Fenster durch, boah. Und dann stehe ich auf und ich muss dazu sagen, der Regenbogen, der hat für mich immer so eine besondere Bedeutung. Also wenn ich den sehe, dann sehe ich nicht ja, Spektralfarben und wie sich das physikalisch da irgendwie und optisch da irgendwie so entstanden ist, interessiert mich nicht die Bohne. Da denke ich dran, wie ist denn der Regenbogen entstanden? Und Gott hat ihn gemacht und hat gesagt, ich habe einen Bund mit dem Menschen gemacht. Und ich nenne es für mich persönlich, Gott hat einen Bund mit mir selber gemacht. Und dann stehe ich dann auf und gucke und die Sonne strahlt und dann sehe ich, also ich weiß nicht, wie das physikalisch möglich ist, aber jedenfalls habe ich so ein kleines Stück Regenbogen gesehen. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe gedacht, ist das irgendwie am Fenster aufgerissen? Nein, es war am Himmel. Und da spricht Gott zu mir und sagt, hey, ich habe einen Bund mit dir gemacht. Und wenn du noch so scheiße drauf bist und wenn du noch so viele Fehler machst, ich habe einen Bund mit dir gemacht, ich habe dich lieb. Auch so kann Gott zu uns reden. Und Gott überrascht uns manchmal mit solchen Liebeserklärungen. Aber er ist auch jemand, der sich uns nicht aufdrängt. Ich kann alle Zeit zu ihm kommen, ich kann ihm mein Herz ausschütten. Ich kann ihn meine Bedürftigkeit bringen und kann sagen, ja, ich brauche Liebe. Und besonders auch dann, wenn etwas nicht so gut läuft, vielleicht wenn du verletzt worden bist. Und wenn Menschen verletzt werden, das erkennt man oft auch daran, dass sie nur begrenzt oder überhaupt nicht lieben können. Und wisst ihr was? Ich freue mich so über die Kinder, die dann auch immer hier vorne sitzen. Und ich glaube, dass wir was von den Kindern lernen können. Was tut denn nämlich ein Kind, wenn es verletzt ist? Es besorgt sich natürlich sofort erste Hilfekoffer, ja? Und fängt an, sich selber zu verbinden. Nein? Nein, Entschuldigung, wir sind ja in der modernen Welt. Es holt natürlich sein iPod raus, ja? Und sucht, wo die nächste ärztliche Notaufnahme ist. Nee? Nein! Was macht das für Kind denn? Mama! Und in seltenen Fällen auch Papa! Und Leute, von den Kindern können wir was lernen. Was machen wir denn, wenn wir verletzt sind? Ich glaube, viele von uns versuchen uns, sich erstmal selber zu verbinden, ja. Aber das tröstet doch nicht. Ich finde es so klasse bei Kindern, ja. Dann unterdrücken sie ihren Schmerz und ihre Tränen, ne? Und dann kommt die Mama und dann geht's los. Was machen wir denn? Wir können was von den Kindern lernen. Was ist meine Botschaft heute? Na, ganz einfach, das habt ihr schon tausendmal gehört. Lass dich lieben von Gott. Füll deinen leeren Liebestank nicht mit Dingen, die vielleicht nicht so gut sind für dich, und die kennst du ganz genau, sondern füll deinen Liebestank mit dem echten, Gottes Liebe, mit der unvergleichlichen Agape-Liebe. Das ist der Treibstoff für dein Leben, den du brauchst. Und wenn wir das in uns haben, da können Schwierigkeiten kommen, da können Probleme kommen, da kann uns einer auf den Schlitz treten oder was auch immer. Wir werden anders reagieren. Wir alle brauchen diese wahre Liebe, diese göttliche Liebe. Und sie ist mehr als dieses gute und super Hochgefühl, was ich bei meiner Bekehrung hatte. Viel mehr. Und unser Vater im Himmel, er möchte, dass wir randvoll sind. Wenn wir randvoll sind, dann kommt noch ein bisschen mehr und dann fließt es über. Dann haben andere auch noch was davon. Danke, Schwester, für die Zustimmung. Jesus war sich seiner Liebe des Vaters bewusst. Und auch als es richtig hart geworden ist, härter als wir jemals irgendetwas ertragen müssen, er hat diese Sicherheit in seinem Herzen gehabt. Und ich habe mich auch gefragt, woher hat Jesus diese Sicherheit? Okay, am Anfang diese einmalige Bestätigung seines Vaters, du bist mein geliebter Sohn. Aber ich glaube auch, dass Jesus in den Zeiten, wo er sich immer wieder zurückgezogen hat, die Gemeinschaft mit seinem Vater gepflegt hat, da hat er sich diese Bestätigung geholt. Unser Leben war wirklich alles andere. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Hat sich zurückgezogen in die Stille. Jesaja 30, Vers 15, da steht, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und im Vertrauen ist eure Stärke. Kommst du noch richtig zur Ruhe? Stillsein, still werden, Zeit der Stille. Da habe ich irgendwo ein Schlagwort gehört, stille Zeit, so in der Ecke. Die berühmte stille Zeit. Ja, ja. Jeder will sie und die wenigsten schaffen es. Was ist eigentlich stille Zeit? Doch das, was zu den Pflichten eines jeden Christen gehört, oder? Aber was ist stille Zeit wirklich? Sie ist Zeit mit Gott. Sie ist Gemeinschaftszeit. Sie ist Beziehungszeit. Ich möchte ein neues Wort hinzufügen. Sie ist Bestätigungszeit. In jeder Ehe weiß man, dass man solche Zeiten nicht dem Zufall überlassen darf, sondern man muss manchmal diese Zeiten wirklich freischaufeln und erkämpfen. Ich gehe einmal mit meiner Frau in der Woche tanzen. Danach quatschen wir, gehe noch was trinken und ich genieße diese Zeit. Dort haben wir Zeit zum Austausch, dort erleben wir uns, dort sind wir uns ganz nah, auch körperlich mit dem Tanzen. Da kommt total viel Liebe rüber. Aber ich würde diese Zeit doch nie als Pflichtzeit betitulieren. Und ich erwünsche mich manchmal dabei, dass meine stille Zeit so eine Pflichtzeit ist. Warum können wir unsere Zeit mit Gott nicht auch so leben? Indem wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater pflegen, indem wir unser Liebestank auffüllen lassen, wir uns lieben lassen, wir uns trösten lassen, wenn wir Verletzungen haben. noch zwei Sachen für euch. Einmal ein Zitat von Arno Brockhaus, nicht Brockhaus, Backhaus, Arno Backhaus, Backhaus. Und er sagt, Beziehungen sind das halbe Leben. Die Beziehung zu Gott, das Ganze. Beziehungen sind das halbe Leben, die Beziehung zu Gott, das Ganze. Ich habe euch noch ein Lied mitgebracht, bevor wir nochmal in die Zeit gehen. Ja, wo du vielleicht, wenn du möchtest, dein Lebensplan wieder neu auffüllen lassen kannst. Und da wird etwas beschrieben, dass Gebetszeit, dass stille Zeit eben nicht unbedingt so eine Pflichtzeit sein muss. Hört euch einfach mal an.
Hinter meiner Mauer geht's mir heute nicht gut. Woher kommt die Trauer? Woher all die Wut? Wie viel kann ich tragen? Weiß ich, wer ich bin? Führen meine Fragen schließlich zu dir hin. Vater, du siehst in mich hinein. Mir bleibt nichts als ehrlich zu sein. Ich hab heute keine Lust zu beten, können wir nicht einfach reden, irgendwo, einfach so. Denn ich hab keine Lust zu beten, doch ich brauch jemand zum Reden, der versteht, zu mir steht. Was ich kann, nehme ich mich zu wichtig, steh ich meinen Mann. Es ist schwer zu lieben, ausharren Geduld. Soll ich kämpfen, siegen, ist es meine Schuld. Vater, du siehst in mich hinein. Mir bleibt nichts als ehrlich zu sein. Ich hab heute keine Lust zu beten, können wir nicht einfach reden, irgendwo, einfach so. Denn ich hab keine Lust zu beten, doch ich brauch jemand zum Reden, der versteht, zu mir steht. Ich hab keine Lust zu beten, doch ich brauch jemand zum Reden, der versteht, zu mir steht. Ich hab heute keine Lust zu beten, können wir nicht einfach reden, irgendwo, einfach so. Denn ich hab keine Lust zu beten, doch ich brauch jemand zum Reden, der versteht. Führen meine Fragen schließlich zu dir hin.